Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute nehme ich euch mit zu einem der außergewöhnlichsten Köche Deutschlands. Einem, der über die Jahre einen sehr individuellen Kochstil entwickelt hat, für den mir der Begriff kulinarische Horizonterweiterung sehr angebracht erscheint. Er war 5-mal Pâtissier des Jahres und wurde 2-mal sogar international zum Best Pastry Chef gekürt, zuletzt 2024 bei den Best Chef Awards. Gerade hat er mit seinem Restaurant Coda in Berlin-Neukölln zum 6. Mal seine 2 Sterne im Guide Michelin verteidigt, und zwar mit einer extrem avantgardistischen Art zu kochen, die in den Techniken der Pâtisserie verwurzelt ist, ohne zwingend süß zu sein. Es ist eine von Desserts inspirierte Küche mit raffinierten Speisen, die einfach in keine Schublade passen wollen. Früher nannte er das Konzept Dessert-Dining, heute spricht er lieber von non-konformem, manchmal auch non-binärem Fine-Dining. Was er damit genau meint, darüber reden wir jetzt gleich. Wenn ich einen Tusch hätte, würde ich ihn jetzt spielen für meinen heutigen Gast, den fabelhaften René Frank. Hallo René, herzlich willkommen bei Die letzte Flasche. Wie schön, dass du heute Abend Zeit hast.
Hallo Clemens, ja, vielen Dank für die tolle Anmoderation und vielen Dank für die Einladung, freut mich.
Ja, erstmal noch herzlichen Glückwunsch nachträglich zu den beiden Sternen.
Danke.
Wie habt ihr davon erfahren?
Wenn man das hat, dann erfährt man ja auch nur über das Internet, dann über die Liste darüber, wo man dann nachher wieder drinsteht.
Also ihr seid da genau. Nicht hingefahren nach Frankfurt?
Nee, leider ist das ja so, dass in Deutschland sind die neu Ausgezeichneten dabei, die einen Special Award bekommen und natürlich alle 3-Sterne-Köche. Das ist sonst in anderen Ländern, wo es ganz viele Sterne-Köche gibt, in Frankreich sind alle eingeladen, oder wo es nicht so viele gibt, wie jetzt bei dem Nordic Guide zum Beispiel, da sind auch alle 2- und 3-Sterne-Köche eingeladen, soweit ich weiß, genau. Und so sitzt man eben, also ich war gerade im Zug unterwegs von Mailand nach Turin, also gerade auf dem Weg zu den World's 50 Best Restaurants Awards in Turin, und habe dann gerade das Internet irgendwie aufgemacht und gedacht, so, jetzt war doch hier irgendwie so ein Livestream und google das. Statt dem Livestream habe ich aber als erstes eine Internetseite gefunden, die das schon, bevor der Livestream losging, schon geleakt hat, ja.
Und da stand dein Name dann oder euer Name.
Genau, also erstmal war es natürlich erfreulich zu sehen, dass es 2 neue 3-Sterne-Restaurants gibt, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Christoph Rüffer und Toru Nakamura, ganz toll.
München und Hamburg.
Genau, und ich war halt ganz verblüfft, weil der Livestream ging gerade los und ich habe schon eine Liste gesehen und war dann aber auch erleichtert, man ist immer nervös. Und ich meine, uns ist jetzt das 6. Mal, wobei wir sonst wirklich ganz entspannt sind, aber trotzdem, man weiß halt nie, was kommt. Und deswegen ist man immer ein kleines bisschen nervös, wenn diese Liste rauskommt. Aber es ist eben so, dass man leider, auch wenn irgendwie was sich verändert, auch wenn man jemand, habe ich auch schon gehört, halt einen Stern wegbekommt oder sowas, dann erfährt man es am Ende über die Liste. So.
Ist man nicht im Saal in dem Moment. Möchte man vielleicht auch nicht unbedingt sein. Aber ist es dann noch weniger aufregend oder auch für euch jetzt ein weniger großer Erfolg, oder habt ihr das genauso krass gefeiert wie den ersten, zweiten Stern?
Ja, tatsächlich. Es ist ja fast irgendwo dann nachher so, es gehört halt mit dazu, dass man das natürlich, dass man diesen 2 Sterne wieder bestätigt bekommt. Man darf nicht vergessen, es ist ja jedes Mal, dass man das sozusagen wieder neu erkocht. Ja. Man geht dann irgendwann so damit um, ja, das hat man jetzt einfach und man hat es jetzt wieder bestätigt bekommen, aber eigentlich erkocht man es ja jedes Mal wieder neu, und es ist vor allen Dingen auch wichtig für das Team. Das geht dann mit den Jahren nach ein bisschen unter, weil es dann irgendwo selbstverständlich ist, aber natürlich auch wichtig für das Team, dass man das auch sieht als Bestätigung. Auch die neuen Mitarbeiter, die da sind, dass die auch das bestätigt bekommen, hey, wir haben jetzt hier wieder den 2. Stern bekommen.
Ja. Und dir bedeuten die Sterne ja auch irgendwas, sonst würdest du dich nicht, oder?
Auf jeden Fall. Es ist so, ich bin eigentlich seit dem Beginn meiner Karriere immer in der Sterne-Gastronomie unterwegs. Ich war ja zuletzt, bevor ich das Coda aufgemacht habe.
Im Lavie, genau.
Das war immer irgendwo ein bisschen witzig, weil da habe ich immer gesagt, ja, im Lavie waren meine Desserts 3 Sterne wert. Im Coda dann erstmal nur noch 1 Stern und dann 2 Sterne. Aber natürlich ist das wichtig. Ganz speziell für uns, das ist ja nochmal was anderes, wenn man jetzt, sage ich mal, als Küchenchef so auch den eigenen Betrieb hat, ist das ja immer, sage ich mal, wirtschaftlich wahnsinnig wichtig. Und wir haben hier am Anfang ja ein Konzept gestartet, wo das gar nicht geplant war, dass wir jetzt in die Sterne-Gastronomie kommen, so damit. Und das war natürlich sehr besonders, aber dazu kommt auch, dass für uns das natürlich auch wichtig ist, wenn man dann mit so einem sehr speziellen Konzept 1 oder 2 Sterne hat, dass man die auch behält. Ist natürlich für jedes Restaurant wichtig, ganz klar.
wenn dass man das halt auch gesehen wird, meinst du so?
Ja, genau. Und das ist, genau, ja. Und das ist natürlich, wenn man dann halt jetzt auch immer 6 Jahre auch 2 Sterne hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier jetzt dieses Konzept so weiterfahren ohne diese Auszeichnung und wieder zurückgehen, weil wir haben uns ja, sage ich mal, von ganz unten, wir haben hier angefangen wir haben nächstes Jahr unser 10-Jähriges, also vor 9 Jahren haben wir angefangen mit à la carte Speisen für 5 und 6 Euro. So. Und da haben wir uns, und das hat sich einfach auch das Schöne ganz natürlich so entwickelt, wo dann der erste Stern kam, dann kam gleich der zweite Stern und alles hat sich einfach so entwickelt, wie es gerade gekommen ist. Es war nie so geplant. Ja.
Wir nehmen ja seit langem mal wieder eine Podcast-Folge am Abend auf. Die anderen passieren oft mitten am Tag. Freue ich mich sehr drüber. Wir sind sogar in deinem Restaurant im Koda in Berlin-Neukölln. Es sind aber keine Gäste da und auch kein Küchenteam. Aber man hört es vielleicht im Hintergrund, irgendwas rauscht und arbeitet. Was passiert jetzt gerade?
Genau, das sind unsere Roboter, die sind gesteuert von künstlicher Intelligenz.
Ja. KI.
Genau. Nee, das sind unsere Kühlgeräte, die im Hintergrund ein bisschen brummen. Wir haben eben heute Montag, Dienstag haben wir geschlossen, genau. Und deswegen hört man vielleicht die Küchengeräte, die Schokoladenmaschine ein bisschen im Hintergrund laufen.
Ja. Aber heute würde auch niemand was arbeiten, oder? Waren heute schon welche da zum Vorbereiten?
Ja, schon. Also wir nutzen dann schon auch, sage ich mal, weil es eine sehr kleine Küche, jeder schon mal da war, sieht das, so viel Platz haben wir nicht. Das heißt, ich nutze schon auch gerne natürlich Montag, Dienstag die Tage, um so ein bisschen Entwicklung zu machen. Das machen wir jetzt heute, haben wir das tatsächlich nicht gemacht in der Küche, genau. Aber sonst meistens nutze ich natürlich dann die Tage, weil wenn die ganze Küchenmannschaft hier ist, dann ist die Küche einfach zu voll. Ja.
Und ihr habt also nicht jeden Abend geöffnet, ne? Muss man auch nochmal sagen.
Also Mittwoch bis Samstag, genau.
Ja. Du bist nicht nur Küchenchef hier, sondern ja auch Miteigentümer. Du hast das Koda 2016 zusammen mit deinem Geschäftspartner Oliver Bischoff eröffnet, einem, wenn ich es richtig recherchiert habe, gelernten Tischler richtig. Und studierten Produktdesigner.
Genau, richtig, ja.
Was war der Impuls, Koda zu eröffnen? Mit dem auch.
Ich hatte 2013 mal auf einem Kongress in Lugano Will Goldfarb kennengelernt, der auf Bali, vorher New York, auf Bali ein Dessertrestaurant, Dessertbar, Room for Desserts hat. Und seitdem ich ihn getroffen habe, habe ich gedacht, Mensch, ich muss auch ein Dessertkonzept machen. Also vor allen Dingen mit dem Know-how, das ich mir jetzt über 6 Jahre im La Vie damals angeeignet habe, habe ich gedacht, ich will das irgendwie umsetzen und will was draus machen. Habe mir gedacht, Mensch, eine Dessertbar, das wär's. Aber es sollte auch einfach nur ein Projekt sein. Ich wollte auch als Koch andere Sachen realisieren. Und da habe ich gedacht, Mensch, ich muss mal umgucken, ob ich nicht jemanden finde, der dazu Lust hat. Aber wie man sich das vorstellen kann, vor allen Dingen vor 10 Jahren, wer wollte damals irgendwie ein Dessertkonzept aufmachen, so niemand. Ja. Und da hatte ich eben durch einen Zufall Oliver kennengelernt und ich muss sagen, ich habe mich eine Sekunde gezögert, weil das war die einzigste Person, die da Interesse dran hatte, von sich aus auch das vorhatte, eine Dessertbar, ein Dessertkonzept zu machen. Da habe ich immer gesagt, ich treffe einfach, das kommt nicht nochmal vor, dass ich jemanden treffe, der sowas machen möchte, und da habe ich sofort gesagt, wir müssen das zusammen machen.
Was man jetzt nicht sieht, aber natürlich beschreiben kann, das Interieur hier, das ist schon sehr speziell, dunkel, puristisch. Gastraum, Küche geht so nahtlos ineinander über. Alles sehr reduziert, minimalistisch, aber sehr hochwertig auch. Ausgekügeltes Beleuchtungssystem, also indirektes Licht. Aber die Speisen sind dann schon die Stars an dem Abend, oder?
Genau. Also das, ich meine, das sollte auch in einem Restaurant so sein. Natürlich, ich finde, die Köche oder die Mitarbeiter, natürlich sind die auch irgendwo die Stars, aber in dem Moment, wenn man im Restaurant ist, soll es halt um die Speisen gehen. Und ich weiß noch, als wir hier aufgemacht haben, haben wir erstmal Kritik geerntet, so dass die Gäste gesagt haben, man sitzt hier vor einer grauen Wand und so.
aber es hängt auch kein Bild hier.
Genau. Also das Interior ist auch noch 1:1 das gleiche wie vor 9 Jahren. Und ich finde das auch immer heute noch absolut zeitgemäß und finde das immer noch toll. Seit Uli hat das damals designt und hat ja auch so eine genaue Vorstellung, wie das sein müsste. Vor allen Dingen auch das Tolle ist halt, man hat so keinen Cut von Küche zu Gastraum oder umgekehrt, sondern jetzt ist jetzt gerade das Licht nicht gedimmt, aber sonst ist das Küchenlicht immer gedimmt in der gleichen Atmosphäre wie der Gastraum. Und man hat eben so das Gefühl, man ist irgendwo so bei jemandem zu Hause, wenn man im Koda sitzt. Und das ist halt das Tolle. Also man hat einfach auch ein Licht von oben auf den Tisch in der Mitte, damit die Speisen erleuchtet sind. Aber alles, was irgendwie nicht wichtig ist, das heißt die Wände, der Laufbereich und sowas, das ist alles ein bisschen dunkler. Und so funktioniert es auch, dass man in diesem kleinen Raum schon, also die Tische stehen ja auch relativ eng, jetzt im Vergleich, sag ich mal, zu größeren Restaurants, dass man in diesem kleinen Raum eine sehr angenehme Atmosphäre schafft. Ja.
Mein erster Besuch bei euch war, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, Februar 2018 hat meine Frau Geburtstag und die ist so ein Dessert-Fan und die wollte da unbedingt hin. Das war noch vor dem ersten Stern überhaupt, ne? Der kam ja erst 2019, ne?
Genau.
Ja. Ja. Und da war die eben noch Dessert-Dining-Bar. Man konnte also schon Menü essen, haben wir auch gemacht, aber es gab eben auch Barfood, kleinere Gerichte à la carte später am Abend. Also da kamen dann auch noch Leute nach und rein und so. Davon seid ihr aber wieder abgekommen.
Genau, davon sind wir komplett abgekommen. Wir haben am Anfang, auch als wir aufgemacht haben, alles offen gelassen. Also man konnte ja auch nur reinkommen auf einen Cocktail, auf ein Glas Wein, eine à la carte Speise. Wir hatten schon ein 2-, 3-, 5-Gang-Menü und hatten wir halt manche Gäste, die haben sich zu zweit ein Dessert geteilt und manche haben mal gesagt, ich nehme die 3 Gänge, die 5 Gänge und ich mache ein 8-Gang-Menü draus. Ja. Das hat wahrscheinlich ihr gemacht.
Nee, wir hatten beide Menü genommen, das weiß ich noch.
Es gab dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen uns jetzt irgendwie mal festlegen, so ein bisschen, was wir machen wollen, dass wir auch besser planen können mit der Vorbereitung. Und dann haben wir gesagt, okay, alle Gäste, die um 18 Uhr kommen, bekommen eben ein 6-Gang-Dinner-Tasting-Menü. Und danach um 22 Uhr kann man dann à la carte oder nur einen Cocktail trinken oder ein 3-Gang-Menü essen oder so. Genau, das hatten wir dann für eine kurze Zeit, bis dann eben 2019 der erste Stern kam. Und dann haben wir gesagt, gut, erstes Seating dann 7 Gänge, zweites Seating dann 3 oder 4 Gänge. Dann haben wir à la carte komplett abgeschafft, weil das war einfach dann schon irgendwo ein bisschen mühsam, wo wir ein bisschen definierter waren. Wenn dann ein Gast reinkommt, und wir haben vielleicht gerade noch einen Platz frei oder so, aber oder andere Gäste sind gegangen und es kommt nochmal jemand rein, dann muss man dem erstmal alles komplett erzählen, was wir machen, weil es ja nicht selbstverständlich. Jetzt, wenn du irgendwo anders in eine Kneipe reingehst, dann kannst du sagen, okay, jetzt trinke ich halt was oder esse was, aber bei uns ist das ja schon ein sehr spezielles Konzept und da haben wir gesagt, nee, wir hatten ja dann auch schon sehr bald die Klingel außen dran, dass man eben klingeln muss und dann haben wir auch gesagt, das macht keinen Sinn mit Walk-ins. Das war schon sehr bald und da haben wir gesagt, also wir machen jetzt nur noch die fixen Menüs und das waren dann zum Schluss, bevor wir umgestellt haben auf ein großes Menü, hatten wir eben 8 Gänge im ersten Seating und 5 Gänge im zweiten Seating, genau.
Was hat es mit dem Namen auf sich? Eine Coda ist ja der Schwanz italienisch, der abschließende Abschnitt von einem Musikstück eigentlich, ja, das Nachspiel oft, so eine Schlusswendung, auch nochmal so eine Volte irgendwie in der Musik. Ja. Ihr habt das natürlich auf das Dessert gemünzt. Welchen Stellenwert hat das Dessert für dich überhaupt?
Genau, eben, also Coda ist ja eben der Ausklang eines Musikstücks, der schweift genauso wie das Dessert der letzte Teil eines Menüs ist, genau. Und so dreht sich halt bei uns, das wussten wir eben, es soll sich alles ums Dessert drehen, ja. Und für mich ist halt das Dessert so der emotionalste Gang in einem Menü. Das Dessert ist halt was, finde ich, Dessert und Süßspeisen immer was einem ganz stark mit der Kindheit verbindet.
Total.
Es ist vielleicht auch mal irgendwie ein Gulasch oder eine Pizza, den man als Kind gegessen hat, aber ich finde einfach Süßspeisen, Desserts, ist was, das hat man immer in besonderen Momenten gegessen. Also entweder nach einem Menü oder wenn man eine Familie, jemand, Tante, Oma besucht hat oder so, oder was zur Belohnung bekommen hat oder dass man was Besonderes sein sollte. Das wurde ja auch immer irgendwo zelebriert, so eine Süßspeise. Und das ist immer was Emotionales. Und so war das, fand ich das einfach wahnsinnig spannend, die Idee umzusetzen, ein ganzes Menü eben aus Desserts sozusagen zu kreieren.
Ja. Und an diesen Emotionen auch anzudocken.
Genau. Ja. Auch wenn ich sage mal, heute stecke ich trotzdem in jedem Gang, den ich kreiere, ist irgendwas drin, was mich vor allen Dingen so an irgendein besonderes Erlebnis erinnert, vor allen Dingen auch aus der Kindheit. Und man erkennt das jetzt als Gast gar nicht, muss man auch gar nicht, das erzähle ich eigentlich auch kaum jemandem, aber für mich ist das einfach so meine Inspirationsquelle, dass ich so einen bestimmten Geschmack habe, den ich irgendwo in Erinnerung habe und den will ich umsetzen, aber manchmal vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise.
Vertiefen wir gleich. Jetzt kommt der Moment aber, an dem wir etwas ins Glas bekommen müssen. Bei die letzte Flasche bringen die Gäste ja die Getränke mit. Eine letzte Flasche von irgendwas. Hast du überhaupt sowas wie letzte Flaschen, Rumstehflaschen zu Hause? Kennst du das, so ein Regal, wo so die Flaschen hinkommen, die so mitgebracht werden? Oder werden die sofort weggetrunken bei euch?
Also ich lasse mir, muss ich ehrlich sagen, nicht gerne Wein schenken. außer es ist jemand, der sich auskennt.
Nicht enttäuscht zu werden?
Ja, es ist so, ich sage das auch mal, bitte schenkt mir also keinen Wein, nichts zu essen und nichts zum Anziehen. Ne?
Oh, das ist aber dann schwierig, was zu lesen.
Außer ich meine, was zu essen oder sowas, Wein ist ja auch gut, wenn man sich jetzt auskennt, aber ich mag diese Geste nicht, einfach jetzt jemandem irgendeine Flasche Wein zu schenken, wo man sich selber nicht ganz sicher ist, was es überhaupt ist oder ob man überhaupt trinken möchte. Genau, deswegen, bei mir gibt es nicht so ein Regal, aber auch aus dem Grund, dass ich zu Hause eigentlich kaum Alkohol habe, weil ich wohne hier nicht weit vom Restaurant Da brauche ich irgendwie so auch so ein bisschen einen Cut. Genau.
Verstehe.
Aber natürlich gibt das auch so mal immer Restflaschen, wobei die werden dann natürlich schon auch immer mal irgendwie zu, jetzt gerade waren wir auf einer Bootsfahrt am Sonntag auf dem Müggelsee. Das ist dann immer eine gute Gelegenheit, also Flaschen auch mitzunehmen. Aber ich habe heute eine Flasche mit einem ganz tollen Sekt, den wir jetzt bei uns im Offenausschank, also im Aperitif serviert haben. Und da haben wir noch eine Flasche übrig. Und die habe ich gedacht, das wäre eigentlich ganz ideal, die heute dir zu zeigen und mit dir zu probieren.
Freue ich mich natürlich drauf. Also schenk gerne am Mikro ein. Jetzt hört man schon die Eiswürfel ein bisschen.
Genau, und zwar haben wir von einem ganz tollen, ich meine, ich sage relativ neuem Sektgut, Christmann Kaufmann aus der Pfalz. Und ich war dort erst letztes Jahr, also wir haben schon, seitdem es die ersten Flaschen von Christmann Kaufmann gibt, haben wir die auch bei uns schon auf der Karte und auch schon immer ausgeschenkt.
Und das ist ja ungefähr 2 Jahre, oder? Seit wann gibt es da überhaupt
was? Ja, genau,
was,
richtig, ne? genau.
Mhm. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich auf der Prowein mal den Nulljahrgang oder den ersten Jahrgang mal probiert habe. Ja.
Und ich war auch letztes Jahr erst auf dem Weingut, habe mit Mathieu die neuen Jahrgänge verkostet und vor allen Dingen die Einzellagen.
Ja. Ja, das ist natürlich so fein, dass das gegen die Klimaanlagen schwierig zu hören.
Das ist das Cuvée 204. Lesezeitpunkt sogar genau 13. bis 22.09.21.
21 genau. Gelesen. Okay, jetzt haben wir 25, also so 3 Jahre Hefelage, aber auf jeden Fall, oder?
31 Monate.
Genau, ja,
degorgiert ja. November 24.
Toll.
Ja, und wir haben eben hier hauptsächlich Pinot Noir, Chardonnay und etwas Weißburgunder.
Ja. Der Mathieu ist ja in der Champagne geschult, ne?
Ja, genau. Ja.
Dann war er lange Bereichsrat von Buhl und jetzt ist er zu Steffen Christmann gewechselt.
Genau, wobei, genau, ja,
oder?
Und zwischendurch, das macht er ja auch noch, ist für Kartäuserhof noch für den Riesling-Sekt, genau. Ja. Und muss man sagen, hat einfach viel bewegt in Deutschland.
Total.
Gerade den neuen deutschen Sekt.
Zum Wohl. Da ich ja Schaumwein-Fan bin, freue ich mich natürlich besonders, wenn es so einen guten Schaumwein gibt.
Nee, und es ist eben so, ich mag wahnsinnig gerne Schaumweine, die eben nicht dosiert sind,
ja.
Weil das ist so, wir haben bei uns im Coda arbeiten wir nicht mit Zuckerzusatz vor allen Dingen nicht mit weißem Zucker, so, den wir direkt so zugeben, sondern mit der natürlichen Süße, der Eigensüße von Zutaten.
Ja.
Also einzigste, was im Coda Zucker enthält, sag ich mal, weißen Zucker so direkt zugesetzt, ist eben Champagner und manche Sekte. Also Sekt haben wir eigentlich ganz wenig Brütsekt, aber sonst natürlich Brütchampagner, da kommt man nicht drum rum.
Stimmt.
Ich finde es toll, wenn man eben nur Zero-Dosage Sekt und Champagner macht. Und es gibt gerade in der Champagne, haben wir uns auf der Weinkarte nur kleine Winzer, viele, die da eben einen anderen Weg gehen, weg von dem Klassischen, dass man früh liest und dann viel dosiert, sondern dass man eben ein bisschen später liest und das einstellen kann, auch über die Lese.
Ja. Also toll, sehr, sehr straffes Produkt, ja, sehr geradlinig auch, ganz, ganz klar so. Gefällt mir sehr gut, toll. Guter Begleiter. Oder guter Eröffner eines Abends.
Genau.
Ja. Dann öffnen wir doch mal weiter mit deinem Leben, wie dein Leben eröffnet wurde, nämlich in Wangen im Allgäu, Baden-Württemberg. Also bist du mit schwäbischer Küche groß geworden?
Nee, eher mit badischer Küche. Also ich bin im Wangen im Allgäu geboren, aber ich bin da auch nur geboren.
Okay.
Als ich 1 Jahr alt war, sind meine Eltern dann in der Nähe vom Bodensee gezogen mit uns. Landkreis Konstanz, in der Nähe von Singen am Hohenwiel, also Hilzingen, kleines Dorf, eigentlich genau gesagt Weiterding, so ein ganz kleines Dorf mit 800 Einwohnern. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile mehr oder weniger sind. Genau, und da bin ich aufgewachsen.
Und war das ein genussfreudiges Elternhaus?
Auf jeden Fall. Also mein Vater ist Müller, mein Großvater war Müller. Es wurde immer Mehl mit nach Hause gebracht, es wurde immer viel gebacken, immer viel gekocht. Wir hatten einen großen Garten zu Hause, wirklich einen sehr großen Garten, wo es einfach alles gab, ja. Es gab einen Birnenbaum, es gab 2 Apfelbäume, es gab Pfirsiche, es gab Süßkirschen, Sauerkirschen, von allem wirklich einen Baum. Ja. Mhm. Alle möglichen Beerenarten, alles Mögliche an Gemüse, so haben wir das, und damit bin ich groß geworden. Ich habe natürlich als Kind hasst man sowas, weil man das natürlich auch viel Arbeit bedeutet und so. Immer in den Garten rausgehen und Salat holen und so. Aber ich meine, heute bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich das so auf den Weg bekommen habe. Und das ist einfach für mich heute immer noch Benchmark, der Geschmack von dem Salat aus dem Garten. Das muss man heute erstmal so finden, so ein Salat, der wirklich Geschmack hat. Auch die ganzen Beeren und Gemüsesorten und die Sachen, was wir alles im Garten hatten.
Frisch vom Strauch ist halt anders schon mal irgendwo hergeholt. Ne? Ja.
Genau, das hat mich sehr geprägt und ich bin noch bei meinem Vater aufgewachsen. Also meine Eltern haben sich getrennt, als ich 8 war und ich habe sehr viel Zeit, sage ich mal, auch so, mein Vater hat in der Schweiz gearbeitet, auch nach der Schule zu Hause alleine verbracht. Und wenn ich nach Hause gekommen bin und manchmal keinen Schlüssel hatte oder sowas, dann bin ich eben in den Garten. Und dann habe ich einfach im Garten rumgeschlendert und habe da irgendwie Zeit verbracht und habe halt alle möglichen Sachen, was man irgendwie essen konnte oder sowas, in den Mund gesteckt. Ja. Und das hat mich sehr geprägt. Also da erinnere ich mich gerne daran zurück. Ja.
Und wann war für dich klar, du willst in die Küche?
Schon immer. Kochen war für mich war immer die Küche immer ein ganz besonderer Ort, weil dort immer jemand war. Also die Küche war bei uns, sei es jetzt bei meiner Oma oder auch zu Hause, eigentlich immer ein Ort, wo man immer jemanden gefunden hatte. Das heißt, wenn jemand irgendwas fragen wollte oder irgendjemanden nerven wollte, so sind wir in die Küche gegangen. Ja. Weil bei uns wurde immer gekocht und natürlich, wenn man immer kocht, das dauert ja auch ein bisschen Zeit und wir hatten immer, da war dann die Oma zu Besuch oder andere aus der Familie und es wurde immer gekocht. Und so habe ich das eben einfach auch gelernt, dass das Kochen was Wichtiges ist. Ja. Es wurde immer viel über Kochen gesprochen. Das war immer sehr ernst, vor allem als mein Vater auch immer gekocht hat, auch mein Opa, das war immer sehr, sehr, sehr ernst. Und da musste man auch immer ein bisschen so vom Herd weggehen, weil das war ja auch gefährlich und das spritzt und heißes Wasser und sowas. Ja. Und das fand ich halt wahnsinnig spannend. Ja.
Haben die auch schon so kuratiert eingekauft? Also so der Metzger, da muss man hin oder zu dem Bäcker dann oder so?
Auf jeden Fall. Wir hatten früher, ganz, ganz früher ja auch noch in dem kleinen Dorf auch noch die Möglichkeit einzukaufen. Das hat sich dann aber bald gelegt. So musste man dann immer mit dem Auto ein Stück fahren in das nächste Dorf so zum Einkaufen. Mhm. Genau. Mhm. Ja.
Okay, also das war für dich relativ schnell klar, dass du das machen willst. Und wie ist es dann dazu gekommen? Also hast du dann klassische Lehre gemacht, oder?
Genau. Also ich weiß auch noch, ich habe mal von einem Schulkollegen ins Poesiealbum geschrieben als Berufswunsch Koch oder Kommissar.
Ja. Ach, cool.
Ja. Genau, das ist Koch war schon immer klar. Ich muss sagen, mich hat Polizei immer wahnsinnig interessiert. So auch Detektiv, ich habe als Kind immer gerne Detektiv gespielt und fand immer Polizeieinsätze wahnsinnig spannend und sowas. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass ich in Berlin nicht bei der Polizei arbeite.
Aber du bist wenigstens in dem Kiez, wo öfter mal die Polizei vorbeikommt.
Richtig, genau. Aber deswegen weiß ich auch, ich bin froh, dass ich hier hinter den zugezogenen Vorhängen in der Küche stehen kann. Aber trotzdem habe ich so ein bisschen den Kommissar und den Detektiv habe ich trotzdem immer noch so ein bisschen drin. Ich bin eben so ein bisschen Kontrollfreak und untersuche gerne Sachen.
Wie meinst du das? Arbeit mit den Kollegen dann?
Einfach immer gerne alles unter Kontrolle habe.
Wer hat hier den Kühlschrank offen gelassen?
Genau.
Ja, wirklich?
Nee, also so war ich tatsächlich, so bin ich nicht mehr. Aber so gerne, wo ich gerne so einen Plan für alles habe oder auch wenn irgendwo was nicht funktioniert oder sowas, wo ich dann eben gerne rumtüftel und mich damit auseinandersetze und sowas, warum das jetzt nicht geht und was man jetzt machen muss und so. Mhm. Genau. Das mache ich schon noch gerne.
Dieses bisschen Investigative, ja, genau, diese Recherche, genau, die auch genau, ein Kommissar genau, machen muss. Genau, ne? Wo genau. ist eigentlich das fehlende Puzzleteil oder der Schlüssel zur Lösung?
Ja. Und dann war ich klar, ich will Koch lernen. Und so bin ich dann eben auch, habe ich sonst immer jede Gelegenheit genutzt, irgendwo in die Küche reinzuschauen oder in die Küche zu gehen. Ich musste auch immer, wenn wir essen waren, ich war vor allem mit meiner Mutter viel essen. Und da musste ich immer den Platz am Tisch haben, mit dem man den Blick zur Küche hat. Ja. Und meine Mutter musste nachher immer dem Kellner, weiß ich immer noch, wenn man beim Bezahlen immer fragen, ob ich mal in die Küche schauen darf.
Wirklich?
Ja, das weiß ich immer noch immer. Ich habe immer gesagt, ja, jetzt frag. Und dann hat sie immer beim Bezahlen gefragt, ja, und mein Sohn würde gerne in die Küche schauen.
Und was hast du dir da angeguckt?
Einfach, ich weiß es nicht, mich hat einfach diese, es war ja auch, Küchen waren ja, also heute sind ja Küchen zum Teil ja auch wirklich schön, so offene Küchen, aber früher waren ja Küchen ja eigentlich immer hässlich. So.
Ja, gefliest bis oben, Neonlicht.
Ja, genau, ja. Und aber ich weiß es nicht, das hat mich einfach immer wahnsinnig fasziniert. Einfach und vor allen Dingen auch immer die Möglichkeit, immer zu essen. Also dieser Zugang zu essen, das fand ich einfach auch immer wahnsinnig spannend, ja. Dann habe ich auch immer versucht, irgendwo in Küchen zu arbeiten, habe das natürlich auch sehr gerne gemacht, bis ich dann
als Schüler noch.
Genau. Bis ich dann eben 2000 oder 2001 dann meine Ausbildung zu Koch angefangen hat. Sollte eigentlich auch in Süddeutschland passieren. Mhm. Da hatte ich eigentlich meine Ausbildungsstelle damals im Seehotel Sieber am Bodensee. War damals das eigentlich, glaube ich, so das einzigste Ein-Sterne-Restaurant in der Gegend. Dann war das aber so, dass mein Vater hat in der Schweiz gearbeitet, in Schaffhausen als Müller, und stand ein Jobwechsel von ihm bevor. Mhm. Und er hat gewechselt nach Thüringen.
Oh.
Genau. Und da hatte ich dann, ja, war ich so ein bisschen, da hatte ich dann zu entscheiden, okay, bleibe ich jetzt bei meiner Mutter am Bodensee und mache dort meine Ausbildung oder gehe ich meinem Vater mit? Ich habe mich dann dafür entschieden, meinem Vater mitzugehen und habe dann die Ausbildung in Thüringen gemacht. Genau, war dort in drei unterschiedlichen Betrieben, habe eben auch, sag ich mal, die gute Thüringer Küche gelernt und bin aber dann weg von Thüringen. Genau, war dann ein bisschen in Deutschland unterwegs, bevor es dann ins Ausland ging.
Ja. Und wann kam der Schwenk zur Patisserie? Weil du hast ja schon eine Kochausbildung.
Genau, ich bin Koch.
Du bist kein Konditor.
Nee, eben überhaupt nicht, genau. Jetzt sage ich mal, der Begriff Patissier ist ja auch irgendwo dehnbar. Und ich sehe mich auch als Koch, natürlich bin ich irgendwie auch Patissier, aber ich bin eigentlich Koch. Ja. Und ich habe ja die meiste Zeit auch in der Küche am Herd verbracht. Und für mich war immer klar, die Patisserie hat für mich genauso den Stellenwert wie jetzt Entremetier oder Saucier oder der Passionné. Das heißt, ich mache einfach alle Posten durch. Ich wusste, die Patisserie liegt mir sehr gut, deswegen gehe ich erst auf die anderen Posten.
Machst erstmal das, was du musst und
Was ich will, wo ich auch weiß, da kann ich am meisten, oder muss ich am meisten lernen.
Ja. Du musst am meisten tun, so, ja.
Genau. Mhm. Und so habe ich, sag ich mal, in unterschiedlichen Betrieben alle, so auch die klassischen Posten halt durchgekocht, bis ich dann eben zum Schluss gemerkt habe, ich würde jetzt nochmal gerne Erfahrung als Patissier sammeln, wirklich mal richtig einen Posten auch alleine leiten. Mhm. Und so, ich war davor 4 Jahre im Ausland unterwegs, zuletzt in Japan. Dann stand das an, dass ich zurück nach Deutschland komme und hatte mir dann eben unterschiedliche Betrieben beworben. Eigentlich ging es darum, als Chef-Patissier direkt. Und so bin ich dann nach Osnabrück gekommen. Ja. Hab dann auch direkt und eigentlich ohne große Erfahrung, wirklich vorher als Chef-Patissier oder auch als Patissier, bin ich dann zu Thomas Bühner und er hat mich da direkt auch als Chef-Patissier eingestellt.
Ja. Aber der war ja schon damals 2 Sterne, wurde dann 3, ne, als du da warst?
Genau.
Also das ist ja schon auch
2 Jahre später kam 3. Stern. Also, und ich meine,
Thomas Bühner... Vertrauensvorschuss.
Auf jeden Fall. Also Thomas Bühner hatte immer schon einen guten Riecher für Mitarbeiter. Das hat er auch heute noch und da bewundere ich ihn sehr. Also für viele Dinge bewundere ich ihn, aber der konnte das sehr gut, richtigen Mitarbeiter finden und denen auch das Vertrauen schenken. Und das hatte ich auch sofort. Und ich war da immer sehr, danach auch sehr überrascht. Und eigentlich wollte ich so, hey, ich weiß ja noch gar nicht so richtig. Zwar habe ich mal vorher auch ein Praktikum in einem 2-Sterne-Restaurant gemacht. Aber ich habe davor... Doch, habe ich schon im 2-Sterne-Restaurant gearbeitet. Nee, Sterne habe ich schon. Aber jetzt halt so nicht als Patissier, dass ich jetzt wirklich auch meine eigenen Desserts kriege. Denn 2 Wochen später ist der Frederik, der davor dort Chef-Patissier war, ist gegangen. Und dann war ich eben so auf mich alleine gestellt, hatte dann einen Mitarbeiter mit, der war tatsächlich ein Auszubildender, genau. Und ja, aber es war natürlich die Zeit, wie alt war ich da? Da war ich Mitte 20 oder vielleicht gerade so Ende 20. Mhm. Da hatte ich super viel Energie und da habe ich natürlich auch die Energie in die Patisserie gesteckt. Ja.
Kann man sagen, so, das war deine prägendste Zeit oder würdest du das so gleichwertig mit den Auslandsstellen vorher sehen?
Ja, schon. Ich meine, das war vor allen Dingen die Zeit, wo ich das Selbstbewusstsein entwickelt habe. Mhm. Das kam halt durch Thomas Bühner, weil er mir einfach auch... Also er hat jetzt nicht so irgendwie was hinterfragt oder gesagt, hey, ich muss es mal probieren. Natürlich hat er die Sachen probiert, wenn ich ihm was vorgestellt habe, aber nicht so, dass er mich jetzt kontrollieren muss. Das hat mir eine Wahnsinnsfreiheit gegeben und so ein Selbstvertrauen gegeben, dass ich einfach so mein Ding machen konnte. Und ich weiß nicht, woher er das hatte, dass er mir einfach so direkt gesagt hat, ja, sie machen das schon so. Mhm. Und dann konnte ich einfach da wirklich meinen Stil entwickeln. Und mein Stil war ja immer... Ja, ich hab mich viel weitergebildet, auch was Patisserie angeht. Also ich war halt am Culinary Institute of America dann in Kalifornien und in New York.
Am CIA.
Genau, ja.
Ich komme erst da, war am CIA.
Genau. Das hatte ich eben, ich hatte ein Stipendium für das Culinary Institute. Und ich war bei der Schule von Alain Ducasse damals, das ist 15 oder 18 Jahre her, hatte der außerhalb von Paris in Argenté so eine kleine Kochschule, wo ich damals auch schon hauptsächlich so Kochkurse belegt habe, aber eben auch Patisserie-Kurse und bei Lenotre. Mhm. Bei Lenotre in Paris war ich auch auf der Schule und hatte halt so auch, sag ich mal, die Grundkenntnisse. Auch so in Deutschland war ich viel früher an so Patisserie-Schulen, Robert Oppeneda auch und so. Da habe ich schon die Basics gelernt, weil ich hatte immer, sag ich mal, bin ich sehr froh, dass ich das so bekommen habe, Stipendien viele durch Wettbewerbe bekommen oder so, auch von der IHK und von der Landesstiftung Baden-Württemberg und so. Mhm. Und damit konnte ich viel Weiterbildung machen. Das hat mich viel weitergebracht.
Mhm. Ja, genau. Eben ist ja schon das Stichwort gefallen, im Zusammenhang mit Thomas Bühner hat mir Freiheit gelassen. Freiheit. Freiheit ist ja eigentlich eine Übersetzung von Nonkonformismus, habe ich gedacht. Ja, ja. Also, und damit möchte ich irgendwie so ein bisschen einschwenken, dass wir jetzt mal über deinen Kochstil sprechen. Dieses nonkonforme Fine Dining. Wie definierst du das?
Dass es eben nicht in eine Schublade passt, was es ist. Weil es ist ja auch, wenn mich, zum Beispiel, wenn ich mal im Urlaub bin trifft Freunden von Freunden und stellt sich vor und die fragen, ja, was du machst, und du sagst, ja, das ist ein Restaurant. Ja, was denn für ein Restaurant? Und man kann es ja nicht beschreiben, man kann nicht mal sagen, ja, ich habe jetzt ein Sterne-Restaurant oder so. Sondern man muss ja nachher irgendwie eine Kategorie finden, beziehungsweise Menschen brauchen immer Kategorien für etwas, ja, damit man es einordnen kann. Was für eine Küche ist das? Was für ein Restaurant ist das? So. Und es gibt einfach für das Koda keine Kategorie, was es ist. Ja, man kann sagen, ja, das Koda ist ein 2-Sterne-Restaurant, ja, aber das ist ja keine Kategorie, was eine Küchenstil beschreibt. Ja. Und jetzt sind wir hier in Deutschland, ja, da schon ein bisschen gefestigt, was Küchenstile angeht. Aber wenn man sich jetzt auf der Welt umguckt, gibt es ja die unterschiedlichsten Küchen und Sachen zu essen, die jetzt für uns auch nicht, sagen wir halt, ja, das ist eben asiatisch oder sowas, ja, aber es gibt ja da auch die unterschiedlichsten Küchen. So ist das eben, wie wir vorhin schon mal gesprochen haben, das Ganze hat hier gestartet als Dessertbar, ist dann irgendwie zu einem Dessertrestaurant geworden, ist, hat sich dann weiterentwickelt, mehr noch zu einem Restaurant, also auch mit dem Einfluss mehr von herzhaften Komponenten, vor allen Dingen Umami. Und so ist das eben, dass es nicht mehr Dessert ist. Und das habe ich auch irgendwann, habe ich mir gedacht, Mensch, wir brauchen noch gar nicht mehr jetzt irgendwie Dessert machen. Und es muss auch gar kein Dessert sein auf dem Teller, ist ja vollkommen egal. Es braucht keine Kategorie dafür, was es ist. Wir können mit herzhaften Komponenten arbeiten, und wenn es Speisen sind, die mehr herzhaft sind, und Speisen, die mehr Dessert sind, ist ja voll okay. Man muss nicht da sitzen und fragen, warum ist das jetzt Dessert? Und davon haben wir uns einfach irgendwann mal vollkommen gelöst und mussten aber dann, das haben wir erst in letzter Zeit so Stück für Stück umgestellt, ein neues Wording irgendwie dafür finden. Da haben wir auch lange überlegt, ja. Und deswegen haben wir gesagt, es ist einfach nicht konform. Und ein Journalist hatte mal gesagt, die Speisen sind nicht binär. Wie wenn eine Person sich nicht einem Geschlecht zugehörig fühlt, genau, ja. Ob jetzt Mann oder Frau ist, das eben nicht binär. Und so ist das eben, unsere Speisen, die nicht unbedingt Dessert sind, aber auch nicht herzhaft Gerichte sind, ja.
Ich habe schon angedeutet, du kochst, indem du auch Techniken aus der Patisserie auf Herzhaftes, auf Umami anwendest. Wie muss ich mir das vorstellen? Kannst du mal ein Beispiel geben?
Ja, also es ist so, wir arbeiten in der Küche eben eher wie in der Patisserie. Das heißt, ein Dessert ist ja vor allen Dingen, sag ich mal, hat eine cremige Textur, eine knusprige Textur, Eis, was Warmes. Ist ja irgendwo auch, wenn man sich überlegt, okay, Dessert, was ist eigentlich Dessert, wo kommt der Name her? Und Dessert kommt von desservier, das heißt, der Tisch wird nach der klassischen Menüfolge sozusagen desserviert, deserved.
Ja. Abgeräumt.
Abgeräumt, genau. Und danach kommt eine komplette andere Art von Speise. Ja. Und jetzt ist das so, dass man natürlich, wenn man jetzt sich das ganz genau anguckt, auch andere Restaurants, es gibt viele Restaurants, die eigentlich mit den Techniken der Patisserie arbeiten. Es ist auch geradezu ein Trend, der wird aber gar nicht als solchen beschrieben. Wenn man guckt, wenn man sich auf Instagram Berichte von Foodbloggern anguckt, die in den Sterne-Restaurants unterwegs sind, sieht man in jedem Menü mindestens 3 Tartlets. So.
Ja.
Oder was ja auch wieder ein ganz großer Trend geworden ist, Fleisch irgendwie eingepackt und gegart in Blätterteig. Ja. Mhm. Ich meine, das sind alles ja irgendwo auch Techniken der Patisserie. Sowieso Patisserie kommt ja von Pat, also von Teig.
Teige bereiten.
Genau, richtig. Jetzt ist aber so, dass wir nicht sagen, okay, theoretisch wäre das auch Kochen mit Techniken der Patisserie, wenn man jetzt in Wellington zum Beispiel macht. Ja. Mhm. Machen wir jetzt nicht, weil wir bewusst jetzt so direkt auf Fleisch und Fisch verzichten, weil wir schon noch irgendwo mehr so dem Dessert irgendwo ein bisschen gerecht sein wollen. Ja. Mhm. Was es nicht konform macht, ist, dass wir ganz stark mit Umami, ist natürlich Salzigkeit sowieso arbeiten, aber mit Umami eigentlich mit den 5 Geschmacksrichtungen, also Süße, Säure, ein bisschen Bitterkeit, Umami und Salz. Und Umami ist eine Geschmacksrichtung, das ist ja der Wohlgeschmack, das, was Produkte gut schmecken lässt, also was man vor allem in Fleisch hat, in Fisch, in fermentierten Proteinen, Sojasauce, Käse, vielen Gemüsen, wie zum Beispiel gerade Tomate. Und das ist in der Patisserie und Dessert ja eher unüblich, auch aus dem Grund vor allen Dingen, man hat ja in der klassischen Menüfolge vorher schon sehr viel Umami. Das heißt, wenn man alle 5 Geschmacksrichtungen befriedigen möchte sozusagen, dann fehlt ja in einem klassisch französischen Menü immer noch die Süße. Und deswegen gibt es hinterher ein süßes Dessert. Und das ist so, wenn man auch die klassisch französische Küche anguckt, die ist ja eigentlich nicht unbedingt so süß wie jetzt asiatische Küche oder amerikanische Küche. Es gibt vielleicht mal zu einer Foie Gras irgendwie mal was Süßes, aber ja. Sonst ist eigentlich klassisch französische Küche eher säuerlich, frisch, auch mit von Butter geprägt, aber ja. Nicht unbedingt süß. Genau, deswegen funktioniert es da auch, dass man hinterher ein süßes Dessert haben kann. Mhm. Wenn jetzt aber gerade asiatische Küche zum Beispiel, die an sich schon oftmals süß ist, macht ein süßes Dessert hinterher nachher keinen Sinn, weil es dann nachher gerade dazu neigt, dass es einfach zu süß ist. Deswegen haben das die Asiaten, gerade die Chinesen haben ja eigentlich gar kein süßes Dessert hinten
genau.
dran. Ja, genau. Oder jetzt gerade auch in der thailändischen Küche macht dann Sinn, dass man hinterher eher Früchte isst, wie dass man da jetzt auch nochmal was Süßes isst. Ja. So muss man eben immer das Dessert in einem Kontext sehen, was wird eben vorher serviert oder wird halt ein ganzes Menü serviert, wo im ganzen Menü irgendwo Süße drin vorkommt, dann sollte auch der letzte Gang nicht noch süßer sein. Ja.
Kannst du mal ein Beispiel aus der aktuellen Karte erklären, also was du für eine Zutat genommen hast und wie du die mit welchen Techniken du die bearbeitet hast? Dass man einfach mal diese Denkweise mal an einem Produkt oder an einem Gericht nochmal nachvollziehen kann.
Also zum Beispiel Tomate. Tomate ist ja botanisch gesehen auch eine Frucht und kein Gemüse.
Und ist ja auch süß eigentlich.
Ist auch süß, genau. Es gibt natürlich auch sehr saure Tomaten.
Viel, ja. Auch. Und wässrige.
Genau. Wenn man jetzt sagt, man arbeitet mit Tomaten, dann fällt natürlich jedem ein sofort, okay, Tomate, ja, Tomate auf Pizza, Tomatensoße, Tomate Mozzarella, so, Tomate mit Knoblauchkräutern, alles und so. Aber ich finde es einfach interessant, da irgendwo so die Gedanken auf Null zu setzen und fast zu denken wie ein Kind, weil Kinder sind nicht voreingenommen. Die sagen, die wissen nicht, ah ja, mit dem Produkt macht man eigentlich das. Das bekommt man ja so eingetrichtert, ja. Und das ist so, wenn man sich jetzt da vollkommen von löst und eben da wieder, da kommt das Thema Freiheit wieder dazu, wenn man da komplett frei ist und sich überlegt, was kann die Tomate eigentlich sonst sein, wenn die Tomate eine Frucht ist. Und so kleine Tomaten kann man eben auch behandeln wie Früchte. Und so nutzen wir zum Beispiel Kirschtomaten, die dann wirklich auch so groß sind wie Kirschen, die wir dann abziehen und einwecken in den Traubensaft. So wie wenn das eine Frucht wäre. Ja. Mhm. Und dann wiederum auch in den Traubensaft nachher den Traubensaft einreduzieren, die Tomate darin klassieren und dann auch aus den Tomaten, welche jetzt dann nicht so schön sind, machen wir ein Eis. Und so haben wir einen Gang mit einem Tomateneis, dann haben wir diese glasierten Tomaten dazu und dann gibt es Sobrasada dazu für ein bisschen Umami und ein bisschen Tiefe und eine Macadamia-Nussmilch, die dann angegossen wird. Ja. Mhm. Und so haben wir eben dann die Tomaten, die kleinen Kirschtomaten, die dann leicht warm sind, aber die halt auch dadurch, dass der ganze Einwegsud mit dem Traubensaft eingekocht ist, haben dann auch eine Süße, eine kräftige Süße und Umami und vor allen Dingen harmoniert das sehr gut mit dem Umami von der Sobrasada. Und das ist zum Beispiel so ein typischer Gang. Das kann auch irgendwo im Prinzip eine Vorspeise sein. Also das ist auch in manchen Restaurants, in manchen Vorspeisen süßer wie bei uns sozusagen die Desserts. Vor allen Dingen Asien oder Südamerika ist das eben oft der Fall, dass Speisen halt sehr, sehr süß sind, genau. Oder zum Beispiel Signature Dish, unser Kaviar-Popsicle.
Genau. So ist es, genau. Genau. Mhm.
Das hat sich natürlich immer verbessert. Es ist ja eine entscheidende, da komme ich gleich nachher noch dazu, eine entscheidende Sache, die ich auch in Japan gelernt habe, ist eben Kaizen, also der kontinuierliche Drang, etwas zu verbessern und zu optimieren. Auf jeden Fall das Kaviar Popsicle ist ein Eis aus Topinambur, wo wir die Topinambur entsaften und einkochen und dann sozusagen einen Sirup von der Topinambur zusammen mit etwas im Ofen gebackener und pürierten Topinambur verwenden als Basis für das Eis und dann machen wir im Prinzip damit ein klassisches, fast klassisches Vanilleeis. Das ist aber jetzt nicht noch mit Ei gebunden, sondern wir haben...
Aber Vanille einfach, kommt dran.
Genau, genau. Aber wir haben eben durch die Topinambur kriegen wir eine super Bindung hin. Mhm. Genau. Und gesüßt ist dann einmal eben durch die Topinambur und es kommt noch ein bisschen Dattel rein zur Süße. Genau. Dann haben wir einen Kern mit Pekannuss. Und dass wenn man so abbeißt, dass man innen drin so diesen Kern hat von der Pekannuss.
Das ist Ganache, ne?
So genau. Es ist wie eine Ganache, aber auch eine sehr, sehr leichte Ganache. Also lang nicht so süß wie jetzt eine klassische Ganache.
Im klassischen Eis am Stiel.
Genau. Und dann haben wir außenrum 12 Gramm Osjetra-Kaviar von Sturia. Ja. Das ist auch sehr,
quasi
sehr
in Kaviar gewälzt, das Eis am Stiel.
Nee, wir machen den drum. Also zuerst haben wir diesen Kern von diesem Eis, das eben gefroren ist. Mhm. Und dann kommt, wir wiegen dann diesen 12 Gramm Kaviar ab und dann kommt dieser Kaviar außen rum. Und dann wird es, genau. Und dann wird es nochmal ganz kurz angesprüht mit der Schokolade, die wir herstellen, aus Pekannuss und einem Milchpulver, das wir aus Quark selber herstellen. Im Prinzip wie eine dekonstruierte weiße Schokolade mit Pekannuss drin. Damit wird das ganz leicht angesprüht.
Über den Kaviar drüber.
Genau. Genau,
damit das heißt, man sieht außen Schokoladeneis eigentlich.
Also man sieht außen die Schokoladenschicht, das ist auch dafür da, damit das eben zusammenhält.
Ah, okay, dass die nicht runterperlen.
Genau. Und das Ganze ist so ein bisschen, weil ich ja vorher davon gesprochen habe, dass ich so ein bisschen zum Teil Kindheitserinnerungen und zum Teil irgendwie Trauma verarbeite. Das ist inspiriert von einem Eis. Ich will jetzt dafür keine Werbung machen, ich weiß auch nicht.
Also
ich
esse das noch?
Eis. Ja, das gibt es. Ich habe das bestimmt seit 30 Jahren nicht mehr gegessen, aber ich erinnere mich eben sehr gut daran.
Ja, das kann man ruhig sagen, wie das heißt.
Das Nocker, genau.
Genau, der Oger, der N-Oger. Ja.
Mhm. Und das ist...
Das gibt es tatsächlich noch. Das hat auch so einen Kern drin, aber das ist natürlich irgendwie aus Palmfett und
Pampe. Genau, das ist natürlich ein absolutes industrielles Eis. Ja. Aber wenn man sich gerade optisch das anguckt, da hat man eben auch den Kern innen drin, dann das weiße Eis und außenrum...
Also nur Splitter oder
so. Ja, sowas. Das ist eben auch so, der Kaviar hat ein bisschen so die Nussoptik. Und das ist so, dass ich hatte früher eigentlich hatte ich ein Lieblingseis früher im Schwimmbad und das war das Bum-Bum-Eis.
Das kenne ich nicht. Ist das von Schöller oder von
Langnese? Das weiß ich nicht. Also
Bum-Bum.
Ich weiß auch nicht, ob das gibt's noch, aber ich würde mich nicht trauen, das zu essen, weil da zerstöre ich meine Kindheitserinnerung. Das ist ein Eis, was so knallrot ist, irgendein weißes Eismasse drin und dann so ein Kaugummistiel, so ein blauen.
Ah, okay.
Und meine Mutter mochte das aber nicht. Und wenn sie mir ein Eis gekauft hat, hat sie mir das Nocker gekauft. Und die hat das vorher immer genauso abgebissen.
Ah ja, okay.
Wie auf dem Bild hier, genau.
Ja, genau. Ja, mein Lieblingseis war der braune Bär. Das war eben ein Nusseis, auch mit so einem weichen Kern innen drin. Also ein Karamellkern war da drin. Fand ich auch sehr gut. War ein bisschen kleiner als
das. Aber eben, das ist jetzt nicht so, dass ich meine, manchmal erzähle ich das jemandem, aber mir geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt sage, ja, das ist jetzt meine Version vom Nocker. Überhaupt nicht. Das will ich auch gar nicht, dass das irgendwie damit in Verbindung gebracht wird, sondern das ist nur für mich so ein bisschen meine emotionale Connection zu etwas, das ich jetzt auf eine ganz andere Art und Weise verarbeite. Soll auch gar nicht schmecken wie das Nocker. Genau, auf jeden Fall gucken wir dann, also das wird angesprüht und dann lassen wir das temperieren, sodass das Eis innen drin auf zwischen minus 8 und minus 9 Grad temperiert und dann servieren wir das so, dass der Kaviar kühl ist und das Eis innen drin cremig ist. Ja. Und es soll auch nicht so gegessen werden, dass man abbeißt und die unterschiedlichen Schichten hat, sondern wirklich so, wie wenn man ein schönes cremiges Eis isst, dass man das man sagt ja beim Eis nicht lutschen, aber eigentlich ist es so. Man nimmt das in den Mund und dann hat man erstmal eine ordentliche Schicht Kaviar. Und dann bei dem nächsten, sonst ist ja kein Biss, sondern beim nächsten Lutscher sozusagen, hat man dann wieder mehr von dem Eis und dann nachher wieder Kaviar. Und dann nachher ganz zum Schluss hat man dann vor allen Dingen noch den letzten Kern und kommt noch das Nussige von der Pekannuss so. Und das macht halt dieses kleine Eis, macht das dann so super vielschichtig. Man darf nur nicht, und das wird manchmal der Fehler gemacht, wenn man dem Eis abbeißt, dann hat man einen Eisklumpen eher im Mund und dann hat man nichts von diesen Schichten.
Mhm. Genau. Man muss also ein bisschen geduldig essen,
das Eis.
Ja. Also wenn das auch als Kind nicht kann.
Genau, wenn das hier im Koda jemand vorgeführt haben möchte, dann kann er sich gerne eins extra bestellen und dann kann also ich das vormachen.
Das habt ihr immer da und das ist aber inzwischen nicht mehr im Menü. So
doch, das ist immer noch im Menü, genau. Das ist tatsächlich noch im Menü.
Und wo kommt das ungefähr? Kommt das vorne schon oder hinten?
Nee, das kommt eher so in der Mitte. Okay. Genau, in der Mitte. Man muss ja auch als Gast irgendwie ein bisschen drauf vorbereitet sein. Deswegen, wir haben auch so eine bisschen so die Menüfolge schon so aufgebaut, dass man so ein bisschen rangeführt wird. Und wiederum, wenn es zum Schluss serviert werden würde, dann ist man so ein bisschen auch nicht mehr so sehr aufnahmefähig. Ja. Deswegen finden wir gerade in der Mitte von dem Menü ist das sehr gut angebracht.
Und diese Idee mit Gemüse oder auch mit Obst und Gemüse statt Zucker zu arbeiten, wo kommt das her? Hast du das bei jemandem gesehen oder hast du dir das selber ausgedacht oder so? Wenn ich mich richtig erinnere, hat ja auch, glaube ich, Christian Hüms schon so 2012 oder so, hat er auch schon mal so ein Aromenmenü gemacht mit, damals auf Sylt, glaube ich, wo er eben auch Kristallzucker total reduziert hatte und über Gemüse Süße reingebracht hat.
Genau. Es ist so, ich habe früher auch schon im Lavie jetzt mit Gemüse gearbeitet, einfach weil das, ich will nicht sagen, irgendwo ein Trend ist, aber es wird ja, als Patissier wird man ja irgendwie auch ein bisschen verdrängt. So. Du bist derjenige in der letzten Ecke von der Küche, der nachher am Ende, wenn das Menü von der Küche schon fertig geschrieben ist, noch dein Dessert dranhängen kannst. Und wenn jetzt, sag ich mal, der Gardemanger Erdbeeren schon in der Vorspeise hat oder auch der Rhabarber dann schon irgendwo im Menü. Ja, das war ja, sage ich mal, vor 20 Jahren noch nicht so, dass man so viel Früchte auch in herzhafte Gänge gepackt hat. Und dann bleibt ja auch irgendwo dem Patissier nicht mehr so viel übrig. Und es macht einfach wahnsinnig viel Sinn, Gemüse in einem Dessert zu verarbeiten. Ich meine, es gibt ja schon in der Schweiz schon immer den Rüblikuchen so.
Ja.
Und bei dem Rüblikuchen geht es ja gar nicht darum, dass der jetzt Zuckerersatz ist, sondern er ist halt einfach, ja auch natürlich, aber wenn man die Rüble jetzt nicht drin hätte, müsste man trotzdem Zucker reinmachen. So, macht er so auch viel Zucker rein. Deswegen, das war schon immer irgendwo was, dass man mit Gemüse im Dessert arbeitet. Das ist natürlich sehr bekannt geworden durch Christian Hüms. Aber hier im Koda ist das vor allen Dingen, dass wir das so extrem machen, dem geschuldet, dass wir, das war 2017, 18, wo wir den weißen Zucker komplett verbannt haben. Also eigentlich alle industriellen verarbeiteten Produkte. Mhm. Dazu gehört eben weißer Zucker. Man reitet natürlich immer auf dem weißen Zucker rum. Es ist ja auch nicht so, dass wir keinen Zucker verwenden, sondern wir wollen einfach keine stark industriell verarbeitete Produkte verwenden. Und das kommt auch daher, dass wir 2017, 18 gemerkt haben, wir brauchen eigentlich für das Koda, damit wir verstanden werden, als Restaurant einen Michelin-Stern. Jetzt haben natürlich manche gesagt, ja, na klar, könnt ihr einen Stern bekommen. Andere haben gesagt, nee, warum sollte man als Dessertbar einen Stern bekommen? Dann habe ich mir auch gedacht, ja, warum sollten wir eigentlich einen Stern bekommen? Weil, wenn man jetzt guckt, ein Stern, es geht vor allen Dingen bei Michelin um Produktqualität. Und wenn man jetzt ein Dessertmenü macht, da ist Zucker drin. Zucker ist das Minderwertigste, was es in der Küche gibt. Ist so. Ja,
also Rübenprodukte.
Ja, es ist halt ein stark industriell verarbeitetes Produkt, was hardcore verarbeitet ist. Und wenn man ein ganzes Menü damit vollpumpt, warum sollte man damit einen Stern bekommen? Wenn man dann zusätzlich noch industrielle Schokolade verarbeitet, Stabilisatoren, Farben und vielleicht auch noch, gut, das haben wir nie, künstliche Aromen oder sowas, aber was halt auch trotzdem oft typisch ist, fertige Nusspasten und diese ganzen Sachen, warum soll man da, und gefrorenes Fruchtpüree und sowas, warum soll man damit einen Stern bekommen? Und da haben wir dann gesagt, wir verbannen einfach alles und wir arbeiten wirklich mit dem gleichen Ansatz wie in der Küche. Also mit frischen Zutaten, wir machen alles selber. Und da war das dann, wo ich mir dann gesagt habe, okay, wie schaffen wir das eigentlich, dass wir jetzt komplett ohne weißen Zucker zurechtkommen? Klar, wenn wir ein bisschen Honig nehmen oder Ahornsirup oder sowas, aber das reicht ja auch nicht aus. Und so kam das eigentlich, dass wir auch so stark mit Gemüse gearbeitet haben. Denn es ist so, wenn man sich das mal überlegt, jetzt wird ein Dessert, und damit es ein Dessert ist, also ich finde, das ist nicht gerecht, aber für viele ist das so, dass das mit dem Zuckergehalt entschieden wird. Also schmeckt was sehr süß, also ist es ein Dessert. Jetzt ist aber das, was es sehr süß schmecken lässt, ist halt der weiße Zucker. Und der weiße Zucker, der definiert die Patisserie. Und das finde ich furchtbar. Mhm. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, es macht viel mehr Sinn, mit einer Karotte zum Beispiel eine Süßspeise zu machen, als mit einer Zitrone. Weil eine Zitrone ist gar nicht süß. Ist schon irgendwo süß, aber man nimmt die Süße nicht wahr, weil so viel Säure drin ist. Jetzt kann man mit einer Zitrone nur arbeiten, wenn man ganz viel Zucker zugibt. Aber eine Karotte kann man sofort, die hat so viel Eigensüße, man kann sofort damit arbeiten. Und deswegen ging das sehr schnell, dass wir sehr viel vor allem mit Wurzelgemüse gearbeitet haben. Also für mich war immer wichtig, dass wir eine Balance in den Speisen haben. Das heißt jetzt nicht plötzlich alles mit Honig gesüßt, weil wir sagen, wir wollen jetzt keinen weißen Zucker verwenden oder alles mit der Karotte, sondern wir haben in jedem Gang ein unterschiedliches Süßungskonzept. Mal ist eine Dattel oder mal ein Ahornsirup oder eben mal ist das die Karotte, die Süße mitbringt oder es ist eben fermentierte Stärke, wo wir so ein Amazake machen, wo wir Stärke, also Hafer oder Reis zum Beispiel mit Kochi fermentieren, dann wandelt sich die Stärke in Zucker um und so können wir natürliche Süße verwenden. Mhm. Und so sind wir einfach dazu gekommen, unterschiedliche Süßungsquellen zu finden.
Ja. Ihr lasst ja auch noch mehr Dinge weg, ne? Also wie ist mit Eiern, mit Weizenmehl?
Wir haben das ganz stark reduziert, ja, tatsächlich Weizenmehl, also jetzt das weiße Weizenmehl, vor allen Dingen Gluten, hatten wir bis vor 3 Jahren noch nicht im Menü. Wir haben jetzt einen Gang, wo Weizenmehl drin vorkommt. Also ich habe nichts gegen Weizenmehl, ich esse auch wahnsinnig gerne Brot. Ich finde das nur halt dieser Exzess, den man hat immer im Menü. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Dessert-Menü mache oder ein Dessert-inspiriertes Menü mache, habe ich natürlich einen krassen Exzess eigentlich aus, sage ich mal, Sahne, Butter, Weizenmehl, Eier, weißer Zucker. So. Ja. Und da wollen wir halt eine Balance drin haben. Das heißt, wir nutzen, ja, wir haben jetzt einen Gang im Menü, da ist Weizenmehl drin, aber ansonsten arbeiten wir gerne mit Reismehl, Buchweizenmehl, Maismehl, so die unterschiedlichsten Mehle. Genauso auch Milch. Natürlich, ich bin großer Fan von Milch und Käse- und Molkereiprodukten, aber da, wo es nicht unbedingt sein muss, nutzen wir halt gerne Alternativen, wo wir eben auch eben Mandelmilch Haselnussmilch selber machen. Für Sojamilch habe ich hier einen sehr guten Lieferanten, Teto Tofu hier aus Berlin, die wahnsinnig gute Sojamilch machen. Und da haben wir dann eben so eine Balance drin. So bin ich eigentlich auch drauf gekommen, Kaviar zu verwenden, weil eben Hühnereier auch exzessiv genutzt wird. Und ich habe gedacht, es gibt auch andere Eier, genau. Ja. Und so sind wir auch zum Kaviar gekommen.
Ja. Und die Schokolade, hast du eben auch gesagt, ist oft eben auch ein Industrieprodukt, macht ihr auch selber, ne?
Genau, aber es kam auch erst dadurch, dass wir auch gesagt haben, in Schokolade ist halt weißer Zucker drin und deswegen fangen wir jetzt an, Schokolade selber zu machen. Das war so eigentlich die Idee, aber ich war, bevor ich Skoda aufgemacht habe, in Ecuador und Peru und habe dort Kleinbauern besucht und das hat mich wahnsinnig inspiriert, einfach der Geruch von den Kakaobohnen, wenn die nach dem Fermentieren in der Sonne ausgebreitet wurden, um zu trocknen. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist das Produkt, mit dem ich eigentlich arbeiten möchte. Mhm. Und da habe ich da auch Kakaobohnen mitgenommen, habe die dann geröstet und geschält und habe die als erstes in den Mixer geworfen. Es gibt ja den bekannten Küchenmixer, der eine sehr hohe Drehzahl hat. Und da reingegeben und glatt gemixt und hat gemerkt, hey, damit kann man Schokolade machen. Man kann Schokolade einfach selber machen. Das ist gar nicht so kompliziert. Ja. Und das schmeckt einfach und schmeckt vor allen Dingen authentisch. Und ich bin da eben dann rangegangen wie ein Koch. Wenn man jetzt, sage ich mal, als Koch eine Kartoffelsuppe macht, dann geht man auch nicht hin und nimmt das Pulver aus dem Beutel, wo schon irgendwie so ein Salz dran ist und vielleicht auch noch Fett dran ist. Mhm. Und das vergleiche ich eben mit der Kuvertüre, die man aus dem Beutel hat, wo Zucker und zusätzlich Fett schon dran ist. Mhm. Die Kuvertüre wird ja auch immer gemacht, um so pur zu essen. Wenn ich jetzt aber eine Zubereitung habe, wie ein Schokoladenmus, Schokoladeneis, eine Ganache oder sowas oder eine Schokoladencreme, dann will ich vielleicht ein anderes Süßungsmittel oder ich will weniger Fett drin haben. Ich brauche nicht diese Kuvertüre, die zum Puressen gemacht ist, brauche ich nicht, um ein Schokoladeneis herzustellen und eine Schokoladenmus. Ja. Deswegen arbeiten wir da eben mit 100%iger Kakaomasse, die wir herstellen. Wenn wir jetzt irgendwo wirklich die Kuvertüre, auch wir machen ja auch Pralinen bei uns, die wir hier im Restaurant servieren, da isst man dann die Kuvertüre pur. Da machen wir dann auch nochmal Kakaobutter hinzu und süßen das mit einem komplett unraffinierten Rohrzucker, weil der ist nicht hygroskopisch. Das ist tatsächlich auch nicht so einfach, sonst Schokolade, sage ich mal, mit irgendeinem Süßungsmittel herzustellen, wenn es jetzt die Kuvertüre-Schokolade ist. Mhm. Genau. Aber das ist was ich einfach interessant finde, dass man da dass auch was nach Kakaobohne schmecken darf und nicht nach einem Marketingkonzept von einem Schokoladenhersteller. Ja. Weil ich finde, man muss einfach ganz klar differenzieren. Ist das jetzt eine Tafelschokolade, die man jetzt irgendwie verkauft und dass der Gast möglichst oder der Kunde möglichst viel davon isst? Ja. Oder ist das jetzt wirklich ein kleiner Akzent, den man setzen möchte an dem Ende von einem Menü, wo es um richtigen Kakaogeschmack geht und auch speziell um einen einzelnen Kakao, wo man auch genau weiß, wo der herkommt? Mhm.
Wie beendet ihr denn das Dessertmenü? Gibt es da ein Ritual, dass das immer auf Schokolade endet?
Ja, es ist tatsächlich da so ein bisschen, ist das so ein bisschen eingefahren, dass wir auch mit Schokolade enden, wie das sonst klassisch auch so üblich ist. Wir wollen irgendwo auch den Gast so, der Gast ist ganz im Koda ganz oft außerhalb der Komfortzone, aber in ganz vielen Dingen, auch wie man hier reinkommt, wie man empfangen wird, wie das Menü startet, ist irgendwo, das sind so die klassischen Rituale auch mit einem Schaumwein und sowas. Und auch wie das Menü aufhört, das haben wir auch eher klassisch. Das heißt, es gibt ganz zum Schluss eine klassische Praline, so länglich in einer Stickform, die extrem dünn ausgegossen ist, die wir auch jeden Tag frisch machen. Ich weiß nicht, ob die gab es damals.
Die gab es noch nicht damals. Nee.
Mit einer Ganache, die nicht darauf gemacht ist, dass sie haltbar ist, sondern die darauf gemacht ist, dass das nur ein bisschen mit Dattel gesüßt ist, also auch ein bisschen Butter drin, eine Prise Salz und die 100%ige Kakaomasse.
Ja, ich habe schon Speichel-Einschuss hier. Harter Bruch, du bist jetzt 40.
Richtig, genau.
Stecken die ersten schon in der Midlife-Crisis. Wo geht's hin für dich und für das Koda?
Ja, Koda ist eben, also wir sind jetzt im 9. Jahr, nächstes Jahr 10 Jahre. Das ging dann plötzlich wahnsinnig schnell. Erst haben wir gedacht, ja, 7 Jahre, jetzt sind es 8 Jahre so und jetzt plötzlich sind es nächstes Jahr 10 Jahre. Ja. Eben, es ist eine gute Frage. Wir sind so auch, wie das Koda jetzt ist, auch. Wir kommen immer wieder an einen Punkt an, wo wir merken, okay, wir müssen was verändern, weil wir können uns so in dieser Form nicht weiterentwickeln. Ne? Deswegen, das Koda will ich auf jeden Fall insofern weiterentwickeln. Wir haben jetzt, muss ich sagen, auch uns gefunden, so seit sag ich mal, ein, zwei Jahren mit dem jetzigen Konzept, mit dem 15-Gang-Menü, dass man das Coda auch auf dieser Basis weiterentwickeln kann und auch weiter noch in diese nicht konforme Schiene. Also dass definitiv die Basis Dessert und Patisserie irgendwo zu erkennen ist, aber das mehr verschmilzt noch mit herzhafter Küche. Vor allen Dingen Umami, und das finde ich eben sehr spannend. Das ist auch das, was mir Spaß macht. Und ansonsten träume ich schon sehr lange davon, das umzusetzen, ein Casual-Konzept vom Coda. Ich arbeite jetzt an einem Buch, das auf jeden Fall.
Ein Kochbuch?
Genau, richtig. Ein Kochbuch, auch jetzt so über mich und über das Coda und eigentlich auch über das, wo wir jetzt gesprochen haben, ja. Auch über den Küchenstil und alles. Und das war, man, so ein Kochbuch dauert eben 1 bis 2 Jahre. Und ich habe immer gedacht, Mensch, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, das ist in 1 bis 2 Jahre fertig, dann will ich das gar nicht mehr sehen, das Buch, weil ich dann schon weiter bin. Aber jetzt sind wir eben am Punkt, wo ich sage, es ist jetzt irgendwo ein bisschen klar, was wir hier machen, und wir haben unser Manifest so für die Küche und für das, was wir hier machen, gefunden. Deswegen, Buch steht auf jeden Fall an. Und genau, ich würde eben, wie gesagt, das ist auch was, woran ich arbeite und jetzt auch ein bisschen mehr, sage ich mal, den Kopf dazu habe, das realisieren zu können, Casual-Konzept. Also ja. im Prinzip auch das, was Coda ursprünglich, wie ich Coda ursprünglich angedacht habe, hatte. Und jetzt natürlich mit der Erfahrung macht das umso mehr Sinn, dass man das eben runterbricht und zugänglicher macht. Ja. In einem anderen Konzept natürlich nicht hier. Ja. Genau, ja. Genau, ist natürlich was anderes aber trotzdem eine andere Art von Dessert und Süßspeisen. Ja.
Ganz zum Schluss noch würde ich dich bitten, wir haben eigentlich immer einen Service-Teil am Ende des Gesprächs. Wo gehst du gerne essen? Deine Restaurant-Tipps?
Du meinst jetzt so hier?
Das kann in Berlin sein, es kann in Deutschland sein. Die Leute hören es ja überall. Wo hat es dich zuletzt richtig weggehauen beim Essen? Was hat dir super gut gefallen? Ja, oder gehst du gar nicht viel essen?
Ja, schon. Ich bin sehr viel unterwegs. Und immer, wenn ich unterwegs bin, ist natürlich im Kontext von meiner Arbeit als Koch. Das heißt, es ist immer sehr viel Essen involviert. Wir gehen da immer sehr viel essen. Natürlich oft wird man auch nicht gefragt, wie viel man essen möchte, sondern man muss dann essen. Und bei mir ist auch das Problem, dass wenn ich irgendwo zum Essen bin, ich kann nicht mal einfach sagen, ich lasse das Dessert stehen. Ich muss ehrlich sagen, ich esse lieber noch 2 herzhafte Gänge mehr wie ein 2. Dessert. Und ich muss ja trotzdem auch die ganzen Desserts immer aufessen, weil das ist ja nachher das, der Patissier sagt, jetzt sitzt der im Restaurant, isst man die Desserts nicht, genau.
Ja, jetzt zeigen wir mal richtig, was wir können heute.
Genau, deswegen, da gibt es immer viel Essen, und wenn ich dann in Berlin bin, muss ich sagen, ich koche halt auch sehr gerne selbst und gehe in Berlin gar nicht so oft essen, aber wenn, ich esse halt wahnsinnig gerne asiatische Küche, vor allem thailändische Küche. Ist in Berlin nicht ganz so einfach. Mhm. Oder auch sonst chinesische Küche. Aber ich muss ehrlich sagen, ich esse wahnsinnig gerne eine ganz einfache Küche mit sehr guten Produkten. Und das ist dann auch das, wonach ich mich sehne. Also wir waren jetzt gerade in Italien unterwegs, in Turin. Und gerade so diese italienischen Trattorias, das ist halt schon wahnsinnig gut. Und also Mailand fand ich irgendwie ein bisschen schwierig, weil da schon sehr viel modern ist. Und das ist gerade das, wenn ich dann mal irgendwie mal abschalten will und sowas, dann will ich es wirklich ganz straight und klar. Und da war Turin fantastisch. Also wir waren gerade im Restaurant Scannabue in Turin. Super tolle neuere Brasserie oder Trattoria nennt sich das ja dann eher in Italien, mit einer wahnsinnig tollen Weinkarte. Super gut kalkuliert. Und ich finde das so toll, das fasziniert mich. Große Restaurants mit einem großen Volumen, die richtig pulsieren, aber einfach eine wahnsinnig gute Küche haben und dann die Pasta auch genau auf dem Punkt ist. Ja. Und auch der Risotto genau auf dem Punkt. Und
das ist auch eine Kunst,
in der Masse auch. Genau. Und das ist eben, was ich immer schwierig tue in Berlin. Berlin sind leider viele, also einfache Restaurants, inkonstante. Ja. Hat halt viel auch mit der Stadt zu tun. In der Stadt gibt es viele, vor allen Dingen in unserer Branche, ein großes Kommen und Gehen. Viele sagen, die müssen unbedingt nach Berlin, dann findet man nicht so richtigen Anschluss. Dann arbeitet jemand ein Jahr oder zwei, geht dann wieder weg. Und so entsteht natürlich auch ein bisschen so eine Inkonstanz. Ja. Das ist eben was anderes wie in so einem italienischen Restaurant, da arbeiten halt die Mitarbeiter dann 15, 20 Jahre, und da sind die natürlich auch ein bisschen eingefahren und haben dann auch eine Routine drin. Ja.
Also, ich fasse zusammen, René Frank empfiehlt Fahrt nach Turin.
Genau.
Ja, vielen Dank, lieber René, für diese wirklich spannende Stunde, diese Einblicke in deine Küchenphilosophie, in deine Rezepte, die Art, wie du das entwickelst und was du dir dabei denkst. Und natürlich auch für deine letzte Flasche. Wir haben eigentlich ein Glas Aperitif getrunken heute von Christmann und Kaufmann. Sagst du nochmal die Cuvée?
Genau, das ist die Brunner Cuvée, die 204.
Ja, ich habe die zwischendurch immer mal wieder dran genippt. Jetzt ist sie ein bisschen warm geworden, aber es ist heute auch wirklich schweineheiß. Morgen soll es noch heißer werden, wir werden sehen. Aber danke dafür.
Dank für die Einladung.
Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen? Sehr gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt und genießt und habt einfach eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Folge.